Vergangene Woche haben wir gesagt, dass wir Gott auch unseren Jammer im Gebet bringen können. Und ja, die Welt, die ist schwer zu ertragen. Ich habe gerade ganz viel zu jammern und ich weiß nicht, vielleicht geht's euch irgendwie ganz ähnlich. Da sind die Lügner, die Betrüger und die Irrlehrer und die finden ihr Publikum und das jubelt ihnen zu und bezahlt sie dafür, eben auch in Kirche und Gemeinde weltweit. Da gibt es die Heilungsprediger, die dir so lange die Dämonen austreiben, bis du von allen guten Geistern verlassen bist und alle Dämonen mit dir rumschleppst. Dann ist der Prediger stolz und strahlend und erfolgreich und du bist tot. Oder die Wohlstandsevangelisten, die den Armen so lange das Geld aus der Tasche ziehen, bis sie verhungern und die Prediger baden in goldenen Badewannen mit ihren Mätressen. Die Hetzpredigten der 1970er Jahre von dem Reinhard Bonke, der sich Evangelist nannte, vielleicht kennt einige den Namen noch. Man sagt, dass seine Hetzpredigten Nigeria und das Land drumherum so sehr gespalten haben, dass sie Mitauslöser waren für die Kriege, die dort entstanden sind. Wow, super. Und das nennt sich Evangelist. Da soll man irgendwie... Also, die Gesellschaft will betrogen sein, nicht wahr? Das hat 1494 ein Satiriker geschrieben. In dem Buch Das Narrenschiff, Sebastian Brandt. Satire gab es damals schon. Die Wasserpredigen saufen uns den Wein weg. Von wem ist das? Kennt ihr? Heinrich Heine. Ist zynisch, oder? Dass man sowas im Gottesdienst in der Predigt zitieren muss. Mein verehrter Vorgänger August Jung sagte über die Irrlehrer in unserer eigenen pietistischen Frömmigkeitsgeschichte: Schwärmer und Irrlehrer werden nicht einfach geboren, sie werden von einer urteilsschwachen Menge dazu gemacht. Zack, Opferumkehr. Ist aber trotzdem so. In vielen Fällen macht die Masse tatsächlich den, der sie betrügt und setzt sie dann auch noch auf den Stuhl ganz oben, wo er regieren und herrschen kann, um dann betrogen zu werden. Herzlich willkommen bei der Predigt des Pastors der Freien Evangelischen Gemeinde Unterdörn. Womit betrüge ich euch denn? Ich bin dankbar, dass ihr keine urteilsschwache Masse seid. Vergangene Woche war Volkstrauertag. Der wurde 1923 eingeführt. Man wollte gemeinsam um die Toten des Ersten Weltkriegs trauern. Da hatten viele ihre lieben Menschen und ihre Lebensgrundlage verloren und manche auch ihren Gott. Und man sagte, sowas, was im Ersten Weltkrieg zwischen 1914 und 1918 passiert ist, das soll uns nicht wieder passieren. Die Menschen waren ausgezehrt, sie fühlten sich im Klammergriff der Siegermächte. Nur 10 Jahre später war der Boden reif für eine Revolution. 1933. In der Geschichtsschreibung wird die Machtergreifung Hitlers nirgendwo Revolution genannt, außer von den Faschisten. Im Gärtner, der Zeitschrift unseres Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, die heute Christsein heute heißt, hieß damals Gärtner, da haben unsere Glaubensväter geschrieben, alles fromme Männer, Predigt gestählt, jedenfalls nicht eine urteilsschwache Masse. Und die hatten schon viele Verführungen seit Gründung der Zeitschrift enttarnt, seit 1874. Aber was haben die ihre Hoffnung auf Hitler gesetzt? Man schüttelt heute den Kopf. Sie haben gehofft, alles wird besser. Alles wird besser, das war die große Losung. Alles wird besser, keiner wollte Krieg. Sie wollten endlich wieder aufatmen. Aber das zarte Pflänzchen Hoffnung für Staat und Gesellschaft, das ist bei den Christen, die ihre Hoffnung auf die Gnade Gottes setzen, innerhalb eines Jahres zerstört worden. 1934 wurde die Barmer Theologische Erklärung gar nicht weit von hier geschrieben, 500 Meter weiter in die Richtung. Und der Gärtner, unsere Zeitschrift, wurde verboten von den Nazis, weil die nämlich gemerkt haben, dass die Autoren der FEGs sich nicht in die Irre führen lassen und gefährlich sind für die Regierenden. Heute haben wir Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Das ist ein evangelischer Trauertag, den es schon länger gibt als den Volkstrauertag. Da erinnern wir uns an unsere Lieben, die gestorben sind. Menschen sterben und daran gewöhnt sich der Mensch nicht, dass Menschen sterben. Es sei denn, er ist psychisch krank und hat Freude daran. Und von denen gibt es viele. Wahnsinn. Da soll man nicht wütend werden, also bitte. Seit 1945 haben sich immer neue Trauertage dazugesellt. Wir haben vor 3 Wochen an die Pogromnacht vom 9.11.38 gedacht. Und wir haben auch da gesagt, sowas wie 1938 soll uns nicht wieder passieren. Hüngste 1991, Lichtenhagen 92, Mölln 92, Solingen 93, Kolbstraße, Walter Lübcke, Hanau 2020. Das sind alles keine Pogrome. War ein Glück. Aber das ist auch nicht so groß, dass man jetzt lange drüber nachdenken müsste. Ne? Manche von den Terminen haben wir schon längst vergessen. Versuche, Pogrome zu wiederholen, gibt es. Glücklicherweise hat die Polizei das rechtzeitig aufgedeckt. Die Pläne und die Waffen lagen schon bereit, mancherorts. Merkt ihr was? Juden, die nur unter Polizeischutz Juden sein können? Ich wollte mal mit meiner Frau die Synagoge besuchen. Da muss man sich anmelden und ein polizeiliches Führungszeugnis mitbringen, sonst wird man da nicht reingelassen, weil die uns nicht mehr trauen. Und seit 2 Jahren kriegst du gar keinen Kontakt mehr zu dir. Die haben Angst. Wir haben hier auch zwischendurch zu der Pogromnacht 38, wenn da wieder der Feiertag war, hier Gottesdienst gefeiert. Ich habe mit Kippa hier gestanden. Ich hatte den jüdischen Gebetsschal um. Ich würde mich jetzt nicht mit Kippa auf die Straße trauen. Müsste man echt mal ausprobieren, oder? So, und wer soll das jetzt richten? Da sind die demokratisch gewählten Personen, die entscheiden, welcher Mensch denn ausreichend Menschenwürde hat, um hier zu bleiben und überhaupt versorgt zu werden. Dann sind da die weintrinkenden Wasserprediger und die prügelnden Liebesprediger und die heilpredigenden Krankmacher und die wohlstandspredigenden Milliardäre. Sollen die es retten oder sollen du, ich, wer rettet das? So. Jetzt merkt er, wie es mir geht. Und zwischen Wutanfall einerseits und Depression andererseits, letzter Woche, da fand mich der Psalm 50 und da gab es in mir einen riesengroßen Knall, das macht der Puff in mir. Das war, wie wenn ein Container voll Schrott von einem hohen Kran fällt. Das hat gescheppert in mir. Psalm 50, unser Gott hat uns zum Gottesdienst gerufen, jetzt sitzen wir hier. Und er hat ein ernstes Wörtchen mit uns zu reden. Ich brauche deine Opfer nicht, ich habe keinen Hunger auf gebratenen Ochsen und wenn ich hätte, würde ich es dir nicht sagen. Mir gehören alle Tiere, deswegen, du brauchst dich um mich nicht kümmern. Übersetzt für uns heißt das, ich brauche eure frommen Versuche nicht. Was soll das? Ich weiß selbst, dass ich gut bin. Eure Lobeshymnen, die gehen mir in dieses Ohr rein und aus demselben wieder raus. Das geht mir nicht mal durch den Kopf. Ich hab's nicht nötig. Deine Gottesdienstversuche, wenn du wüsstest, wie Gottesdienst im Himmel in der Herrlichkeit aussieht, ihr würdet aufgeben. So redet Gott mit seinen Leuten. Gott sagt uns, ich brauch dich nicht. Ich brauch euch nicht. Ich bin Gott, auch ohne euch. Macht dir das mal klar. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt sitzen wir hier. Und dann sagt Gott, bringe mir dein Dankgebet als Opfer dar. Wir haben davon gesprochen, dass Undankbarkeit gegenüber Gott die Quelle von Sünde, Leid und Tod ist. Undankbarkeit gegenüber Gott ist die Quelle von dem allen, worüber wir jammern und klagen und uns aufregen und wütend werden oder depressiv. Undankbarkeit gegenüber Gott. Er sagt, bringe mir dein Dankgebet als Opfer dar, erfülle, was du mir, dem Höchsten, versprochen hast. Und wenn du in Not bist, rufe nach mir.
dann rette ich dich und du wirst mich dafür ehren. Was ist die Telefonnummer Gottes? 50:15, genau. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, ich werde dich retten und du wirst mich loben. Das ist die Telefonnummer Gottes. 50:15. Rufe mich an in der Not. Wir haben davon gesprochen, dass Undankbarkeit die Quelle alles Bösen ist. Und es ist klar, wir brauchen Gott, nicht Gott braucht uns. Wir brauchen Gott. Und was wir ihm opfern können, ist Dank. Wir können nur Dankeschön sagen, mehr nicht, das war's. Was willst du sonst Gott bringen? Gebratene Ochsen brauche ich nicht, wo soll ich die auch herkriegen? Ne? Wisst ihr, was großartig ist? Nicht wir sind für Gott da, sondern Gott ist für uns da, Gott ist für dich da. Der hat uns nicht nötig, sondern wir haben ihn nötig. Und wenn du dein Versprechen gegenüber Gott hältst, dann wird es dir gut tun. Und wenn du ihm die Treue hältst, dann wird es dich segnen. Darum geht's. Also, hätten wir mal die Beziehung zu unserem Gott gerade gezogen. In dem Ton spricht Gott hin und wieder mit seinem Volk Israel im Alten Testament. Da sollten wir uns mal auch gut zuhören zwischendurch. Und davon Abstand nehmen zu glauben, wir super frommen Christen wären so wesentlich besser als das Volk Israel. Also das müssen wir uns manchmal schon auch noch anhören, wenn Gott mal deutliche Worte spricht. Den demokratisch gewählten Lügnern, den weintrinkenden Wasserpredigern, den prügelnden Liebespredigern und den heilpredigenden Krankmachern sagt er aber, du kennst meine Gebote, ja, und du kannst sie so oft zitieren, wie du willst und von einer christlichen Leitkultur sprechen. Du kannst auf die Bibel schwören und mahnende Festakte in Synagogen begehen. Du kannst in Behörden Kreuze aufstellen und Gebete an Kriegsgräbern sprechen und du kannst die Botschaft von Jesus wie eine Keule schwingen und auf die Feinde schlagen und heilige Worte als Waffen benutzen. Aber mal ehrlich, du hast es doch wie die Pest. Du kannst es zum Tod nicht ausstehen, wenn ich mal zu dir komme und dich ermahne, wie gerade jetzt. Gott sagt, meine Worte wirfst du hinter dich. Du hast dir wohl eingebildet, ich wäre wie du und würde das Gute heißen, was du da so machst. Nein, ich werde dich zur Verantwortung ziehen für das, was du tust. Ich werde dir mal deine Taten vor Augen halten. So, genug jetzt aufgeregt. Wir haben ja glücklicherweise gerade Schokolade gekriegt, da kann ich mich gleich wieder gut beruhigen. Gott hat längst gesehen, was mich aufregt. Es ist ja auch ganz gefährlich, nicht wahr? Also wenn Gott keine Geduld hätte, wäre ich ja nicht mehr da. Wenn Gott keine Geduld mit mir hätte, glücklicherweise hat er, sonst wäre ich schon längst tot. Die Menschheit ist nicht so schön. Die hat lichte Momente, klar, keine Frage, aber alles in allem, uiuiui, Gott ist da ziemlich realistisch. Hören wir uns mal Paulus an in Römer 8, zeigst du das an? Der schreibt, das Leid, das wir erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns zeigen. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Damit ist eine Hoffnung verbunden. Auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird zur selben Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und uns geht's genauso. Wir haben als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Wir warten darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Körper von der Vergänglichkeit erlösen. Aber noch ist alles Hoffnung. Wir hoffen auf das, auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. ist ja nicht so, dass Paulus nicht auch die Welt kennen würde. Krankheit, Tod, Streit, Betrug und Lügen. Und er hat sich auch an manchen Stellen ausreichend darüber ausgelassen und aufgeregt. Christen wissen ganz genau, dass das Leben eigentlich auch friedlich, ehrlich, wahrhaftig, liebevoll sein könnte. Darum ist diese Welt für die Christen, die eigentlich wissen, wie es gehen könnte, doppelt quälend. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes, die wir zu bringen haben, die kommt ja nicht in Niemandsland, als wenn da nichts wäre, sondern die trifft auf die Boshaftigkeit der Welt. Die Botschaft von der Liebe Gottes trifft auf die Boshaftigkeit der Welt. Das sind zwei verschiedene Chemikalien, die zusammen explodieren können. Und die Christen stehen in diesem Riss zwischen der Liebe Gottes und der Bosheit der Welt. Da sind wir mittendrin. Und weil wir wissen, dass es besser sein könnte, ist das für uns doppelt quälend. Manchmal verstellt die massive Gegenwart des Bösen in dieser Welt uns den Blick auf Christus und nimmt uns die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die eigentlich auf uns wartet. Paulus redet die Not nicht klein, aber er legt die zukünftige Herrlichkeit und das gegenwärtige Leiden auf eine Waage. Und die Leiden dieser Zeit, die haben nicht das gleiche Gewicht wie die zukünftige Herrlichkeit. Die Leiden werden in Zukunft nicht mehr ins Gewicht fallen. Und wie verkraften wir das bis dahin? Wie verkraften wir dieses Leben bis dahin? Wie schaffen wir das nicht vor der Ankunft am Ziel in Gottes Herrlichkeit? Wie schaffen wir das nicht, vom Weg abzukommen, zu scheitern und auf der Strecke zu bleiben? Paulus sagt, das Leid ist ja allumfassend. Wir reden von der gefallenen Schöpfung, als wenn die Natur gesündigt hätte. Hat sie aber nicht. Paulus redet von einer unterworfenen Schöpfung, nicht von einer gefallenen, sondern von einer unterworfenen Schöpfung. Und ihr Zustand, ihr Trauriger, ist nicht Bestrafung. Das ist ihr Schicksal. Die Schöpfung ist nicht schuldig. Gott hatte dem Menschen die Herrschaft über die Schöpfung gegeben, um sie zu pflegen, zu bewahren, das Schönste aus ihr zu machen und mittendrin zu leben. Er hatte sie quasi, die Menschen, zu Königen über den Erdkreis gekrönt. Die Zuständigkeit des Menschen für die Umwelt war umfassend. Und da muss es für diesen Verantwortungsbereich des Menschen Folgen haben, wenn der Mensch gottlos wird. Aus der Krone der Schöpfung ist die Katastrophe für die Schöpfung geworden. Und jetzt ist die Natur durch den Menschen gestört, gehemmt, verkümmert, ausgelaugt, kaputt. Gott schuf die Natur und sagt, die ist gut. Das ist richtig gut. Die Natur existierte durch Gott und für Gott. Die Psalmen singen, dass die Natur Gott lobt, wie mit Liedern. Die Bestimmung der Natur ist die Verherrlichung Gottes. Ja, leidet sie aber seit dem Sündenfall genauso wie die Menschen. Und sie wartet auf Erlösung, genauso wie wir. Das heißt, die Naturgeschichte und die Menschheitsgeschichte, die sind miteinander verwoben, die kann man nicht voneinander trennen. Erst muss der Mensch in Ordnung kommen, damit die Natur in Ordnung kommen kann. Das ist ja löblich, ganz, ganz viel Naturschutz zu machen. Nur wer macht denn diesen Naturschutz? Wir, kaputten Menschen, erstmal müssen wir in Ordnung kommen. Das ist unsere Hoffnung, wenn der gottlose Mensch nicht mehr rebelliert, sondern wieder diese wahre Gotteskindschaft ausstrahlt. Und dann wird auch Himmel und Erde und alles, was geschaffen ist, neu glänzen, wenn der Mensch mal wieder in Ordnung kommt. Und dann wird alles zum Lob der Herrlichkeit Gottes da sein. Dann ist alles wieder in Ordnung. Und bis dahin, Tja, das Bild von der seufzenden Schöpfung, da sitzen wir ja nur mittendrin, nicht? Da spricht Paulus ja nicht davon, dass wir schon alle 10 Zentimeter über dem Boden schweben und unseren Heiligenschein polieren können. Wenn du durch den Glauben an Jesus Christus den Heiligen Geist hast, dann seufzt du angesichts dieser Welt und des Zustands dieser Welt und der Menschheit. Und vielleicht auch angesichts deines eigenen Zustands. Auch mit dem Heiligen Geist bist du ja nicht aus dieser Welt rausgenommen. Die Menschen des Geistes erfahren bei vollem Bewusstsein den krassen Riss zwischen Herrlichkeit Gottes und dieser Welt. Deswegen auch gerade dieses Lied, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und dazwischen ist nur das Kreuz mit dem Tod und dem Leiden. Und da sind wir mitten dabei. Das erfahren wir bei vollem Bewusstsein, diese Spannung. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu sind die Hoffnungsträger für diese Welt. Jesus nennt uns Salz der Erde und Licht der Welt. Unsere Herrlichkeit soll einmal offenbar werden und dann wird die ganze Schöpfung mit uns erlöst. Wir sind Hoffnungsträger. Und deswegen sind wir vielleicht doppelt so sensibel für das, was gerade schief läuft, diesem gegenwärtigen Erdenleid. Wir hoffen, dass die Verheißung Gottes an seine Kinder irgendwann wahr wird. Auch wenn wir jetzt noch nicht in den Himmel gucken können, dass das oft so verstellt ist. Wir hoffen, auch wenn wir noch nicht in den Himmel gucken können, wir hoffen, dass dieser Riss sich irgendwann schließt. Und die Liebe Gottes gewinnt. Wenn du an Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist und der seufzt in dir, der trägt deine Tränen vor Gott. Der schenkt dir Geduld, damit du aushalten und warten kannst. Du wirst als Kind Gottes irgendwann in dieser Welt offenbar werden und die Schöpfung wird dann erlöst. Der Geist Gottes stärkt dich mit der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die auf dich wartet, auch wenn du sie noch nicht sehen kannst. Und er tröstet dich, wenn du es nicht aushalten kannst. Ich hoffe ja, dass ich einen Heiligen Geist habe. Insofern war meine Aufregung Anfang der Woche ziemlich geistlos. Aber glücklicherweise hat es ja gescheppert. Und solange wir in dieser Welt leben, nehmen wir uns den letzten Vers aus Psalm 50 zu Herzen. Da sagt Gott: Wer sein Dankgebet als Opfer darbringt, ehrt mich in angemessener Weise. Er ist auf dem richtigen Weg. Ich lasse ihn meine Hilfe erfahren. Nochmal, Gott sagt, wer sein Dankgebet als Opfer darbringt, ehrt mich in angemessener Weise. Er ist auf dem richtigen Weg. Ich lasse ihn meine Hilfe erfahren. Amen.